Das muss man sich vorstellen, der reichste Mensch der Welt kommt nach Tübingen. Der wurde da gefeiert wie ein Popstar. Ja, dieser Hype war wirklich riesig.
Wow.
225 Millionen Dosen Impfstoff für die Tonne.
Das Projekt ist nicht gescheitert. Wir kämpfen weiter.
Das ist schon ein gigantischer Absturz.
Es geht um eine große Idee, eine innovative Technologie, aber auch hunderte Millionen Euro Geld vom deutschen Staat. Riesige Investitionen von prominenten Namen und um das große Geschäft an der Börse. Das ist die CureVac-Story, Aufstieg und Fall eines Tübinger Biotech-Unternehmens. Von und mit Nabil Atassi.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Das will ich auch zur Maske und anderen Debatten sagen, dass wir miteinander wahrscheinlich viel verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Die Belange der jüngeren Generation sind nicht genügend gesehen worden.
Corona. Was ist geblieben? Ein Podcast des SWR.
Das ist die CureVac-Story, Aufstieg und Fall eines Tübinger Biotech-Unternehmens. Die Story wollen wir heute in diesem Podcast erzählen und das mache ich mit meinem Kollegen Ingemar Körner aus dem SWR-Studio Tübingen. Der beschäftigt sich schon eine ganze Weile intensiv mit dem Unternehmen CureVac. Hallo Ingemar.
Hallo Nabil.
Bevor wir loslegen, Ingemar, müssen wir erst nochmal ganz kurz die ganz aktuellen Breaking News zum Thema CureVac hier besprechen. Wir mussten diesen Podcast ja schon einige Male updaten, weil sich da was getan hat. Aber jetzt, Anfang Juli, also vor wenigen Tagen, gab es bei CureVac in Tübingen wieder mal, muss man sagen, ein regelrechtes Beben. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es seine wichtigsten und größten Arbeitsfelder, nämlich die gesamte Impfstoffentwicklung, an seinen bisherigen Partner, den Pharma-Riesen GlaxoSmithKline, abgibt und dass rund 330 Beschäftigte gehen müssen. Das sind die Breaking News. Was genau hinter diesen Neuigkeiten steckt, das klären wir beide, Ingemar, auf jeden Fall nochmal ausführlich später in der Sendung. Erstmal hast du ja eine ganz persönliche Verbindung, Ingemar, zu CureVac. Welche?
Im Jahr 2020, als so die Pandemie losging und als dann auch der Impfstoff auf dem Weg war, da war ich noch Student in Tübingen, also habe noch nicht für den SWR gearbeitet. Und da hat CureVac natürlich nach Probandinnen und Probanden gesucht für die Impfstoffstudie. Und sowas läuft natürlich auch über den Uni-E-Mail-Verteiler, weil natürlich Studierende so da das beste Klientel sind. Die brauchen Geld, die haben Zeit, die können bei sowas mitmachen. Ich habe die Mail auch gelesen und dachte mir, da bin ich dabei, weil ja schon relativ früh klar war, dass eigentlich so ein Impfstoff der beste, schnellste, einzige Weg aus der Pandemie sein könnte. Mhm. Ich habe mich also beworben und wurde tatsächlich dann auch Teil dieser Studie und durfte den Impfstoff dann möglicherweise ausprobieren. Anfangs war es ja noch nicht klar, bin ich in der Studie mit Impfstoff drin, bin ich in der Kontrollgruppe, kriege ich also nur Placebo.
Ja, idealerweise sind solche Studien ja doppelblind, also du weißt nicht, was du bekommst und die Menschen, die die Studie durchführen, wissen es auch nicht.
Genau, anfangs wusste ich nicht. Irgendwann wurde es ja dann aufgelöst. Mhm. Also ich habe den Impfstoff tatsächlich auch bekommen. Hatte da auch leichte Nebenwirkungen.
Kannst du dich noch erinnern?
Ja, so das Übliche. So ein bisschen platt sein, so ein kleines bisschen müde, so möglicherweise auch leichtes Fieber, also erhöhte Temperatur auf jeden Fall. Ich habe da auch ein Fieberthermometer geschenkt bekommen. Mhm. Als Student habe ich mich darüber sehr gefreut. Hat mir aber ja dann jetzt im Nachhinein eigentlich nichts gebracht. Also es war ja auch so meine Hoffnung, dieser Impfstoff kommt. Ich bin dann einer der Ersten, der den schon bekommen hat, habe dann meinen Impfausweis, kriege dann da richtig schnell die Zettel reingeklebt oder die Stempel rein und kann dann wieder als einer der Ersten in Restaurants ohne Test, kann wieder zu kulturellen Veranstaltungen gehen. Das war ja damals alles nur irgendwie so nach Test oder mit Impfung möglich. Also ein Riesenaufwand, wenn ich heute dran denke.
Also du hattest eigentlich schon eine Impfung, bevor andere die bekommen haben. Also so die breite Masse dann ja später mit BioNTech oder Moderna oder eben AstraZeneca, was wir ja wissen aus der Geschichte jetzt inzwischen. Aber du warst ja schon vorher dran, dass du dann aber praktisch Freizügigkeit dadurch haben konntest. Das hat nicht geklappt.
Nee, leider nicht. Das war tatsächlich, also meine Hoffnung war, bisschen egoistisch auch, dass ich dann eben früher frei bin, dass ich früher geschützt bin und schon auch ein wenig, wie kommen wir aus dieser Pandemie raus? Ja. Und dafür brauchte CureVac ja eben Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Studie.
Ja. Wann ist dir das klar geworden? Das bringt mir nichts. Ich muss jetzt doch einen anderen Impfstoff kriegen.
Ja, das war dann erst im Sommer 2021, als klar war, daraus wird nichts. Die Studienergebnisse da waren und einfach die Wirksamkeit, der Schutz zu gering war, zu viel geringer als bei anderen Impfstoffen.
Diese Firma CureVac, die waren ja zwischenzeitlich wirklich die Hoffnungsträger. Du hast das gerade an deiner eigenen Person einmal festgemacht, aber das betrifft ja ganz viele und auch hier in Baden-Württemberg, bei uns im Land war das so. Man hat wahnsinnig viel in diese Firma an Hoffnungen gesteckt. Es ging ja um den mRNA-Impfstoff in der Pandemie. Wie kam es eigentlich dazu, diesen Hype um CureVac?
Ja, dieser Hype war wirklich riesig. Irgendwie war ja schon sehr früh klar, das läuft über mRNA-Impfstoffe. Und CureVac war eben eines der Unternehmen, die schon sehr früh daran geforscht haben. Also der Gründer Ingmar Hoerr, der hat schon im Jahr 2000 mit drei anderen zusammen das Unternehmen gegründet und hat da eigentlich schon gesagt, mRNA-Impfstoffe, die werden mal gegen Krebs helfen. Also jetzt auch noch ein riesiges Ding. Hat dann nicht geklappt erstmal. Was dann als erstes so richtig groß wurde, waren dann eben diese Impfstoffe gegen Corona, gegen Covid-19 mit der Pandemie.
Also da ging es los mit der großen Öffentlichkeit. Aber ich glaube, Hoffnungsträger, das war CureVac schon lange vorher. Also ich glaube, Ingmar hat das Unternehmen vor inzwischen bald 25 Jahren gegründet.
2000 war es. Hatte Versuche an Mäusen gemacht, hatte da so ein bisschen rumexperimentiert und gesehen, was er selber nicht dachte, dass diese mRNA-Impfstoffe, die er denen gespritzt hat, irgendwie den besten Schutz hatten. Hat es nicht geglaubt, hat es nochmal getestet, hat es bestätigt und dann Mitstreiter gefunden, mit denen er dann das Unternehmen gegründet hat. Und relativ früh, also schon 2005, war dann Dietmar Hopp mit an Bord, der erste große und auch wirklich ein sehr großer Geldgeber, der hat da Millionen reingesteckt.
Den für die, vielleicht die wenigen Leute, die nicht wissen, wer Dietmar Hopp ist, das ist der Unternehmensgründer von SAP.
Richtig, ja. Der hat da ja wirklich einen Haufen Geld gemacht mit diesem Softwareunternehmen.
Ingmar Hoerr, der war also erstmal dran an der Krebstherapie. Wann hat es angefangen, dass es so aufkam, dass man gesagt hat, CureVac könnten diejenigen sein, die den Impfstoff gegen Corona liefern?
Das war eigentlich schon sehr früh, also quasi von Anfang an. Kleine Einordnung, Januar 2020 gab es die ersten Todesfälle in China und die ersten Corona-Fälle in Deutschland. März gab es ja dann den ersten Lockdown und CureVac hat eigentlich schon Dezember, Januar angefangen zu forschen an einem möglichen Impfstoff, also an einem mRNA-Impfstoff. Und das war dann eben auch schon früh klar, die waren vorne mit dabei. Die hatten ja auch eben sehr früh schon insgesamt mit mRNA-Forschung begonnen. Also bei denen müsste es doch eigentlich schnell gehen, dass die dann so einen Impfstoff gegen Corona haben. Da waren sie ja nicht alleine. Anderes großes Unternehmen, BioNTech, die waren da auch mit dabei. Aber CureVac war anfangs wirklich der größere Hype, das größere Unternehmen.
Genau, und mit dem großen Hype kam auch das große Geld. Dietmar Hopp, das war der eine Geldgeber, aber es gab noch ganz andere Namen, die da auch eine Menge Geld reingesteckt haben.
Ja, wirklich, also diese ganzen möglichen oder auch echten Investoren, das war ein Riesending. Vorübergehend war noch Donald Trump im Gespräch, der damalige US-Präsident.
We will make America great again.
Der ja anscheinend dann CureVac kaufen wollte, um eben den Impfstoff erstmal für die USA zu sichern, hat er dann ja nicht gemacht. Und das waren ja auch eher Gerüchte. Also CureVac hatte nie wirklich ein Angebot von Donald Trump vorliegen. Aber das hat natürlich auch zu diesem Hype beigetragen. Aber wer dann eben groß eingestiegen ist, war die Bundesregierung. Und dann gab es auch Bill und Melinda Gates, deren Stiftung. Also es gab von allen Richtungen quasi gab es Geld für CureVac.
Mit diesen ganzen Hoffnungen, auf der einen Seite natürlich, dass der Impfstoff aus Deutschland kommen könnte, war auch ein riesiger Aufstieg finanziell. Und dann gab es einen großen Vertrag mit der EU-Kommission, nämlich dass Impfstoff schon bestellt wurde, obwohl der noch gar nicht zu Ende entwickelt war.
Ja, die hatten ein Abkommen über 225 Millionen Dosen Impfstoff für Europa.
Wow.
CureVac hat auch schon produziert. Was dann dabei rauskam, war nichts. Die Dosen waren für die Tonne.
Das ist ja schon Wahnsinn, ne? Also da wurde produziert und produziert auf Vorrat, ohne dass man wirklich wusste, ob man ein wirksames Mittel hat, einen wirksamen Impfstoff hat. Und dann hat die Bundesregierung in etwas investiert, was es sozusagen noch gar nicht gab. Also das ist so aus einer ökonomischen Betrachtungsweise heraus schon ziemlich verrückt im Nachhinein. Aber ist natürlich auch ein Produkt der damaligen Zeit, muss man sagen.
Es gab eben diese Abkommen. Und dass ja Deutschland eingestiegen ist, war ja auch zum einen dieser Druck, der da entstanden ist, die Angst, Donald Trump, die USA könnten das Unternehmen übernehmen. Und Deutschland wollte natürlich auch sicher machen, dass Deutschland selber dann Impfdosen bekommt, dass die EU Impfdosen bekommt, hat sich dann mit 300 Millionen Euro Steuergeldern an CureVac beteiligt. Das war so im Sommer 2020, noch bevor CureVac an die Börse gegangen ist. Das war ja auch noch so ein großes Ding im August 2020. Da hat CureVac auch nochmal hunderte von Millionen Dollar eingesammelt. Also die wurden zu dem Zeitpunkt wirklich ein bisschen übertrieben, überspitzt, mit Geld zugehäuft. Aber die brauchten das ja natürlich auch. Also
die Aktie kannte eigentlich keine Grenzen. Es ging nur nach oben.
Die ist förmlich explodiert. Am ersten Tag hat die sich verdreieinhalbfacht. Dann im Dezember haben sie ihr Allzeithoch erreicht von um die 150 Dollar pro Aktie. Also weil die in den USA gelistet sind, wird das in Dollar gewertet. Da war das Unternehmen dann vorübergehend sogar um die 25 Milliarden Dollar wert. Und dann muss ich überlegen, die hatten da ja noch nichts. Also die hatten in der Hinterhand, dass viele Menschen auf sie gesetzt haben, eigentlich die ganze Welt darauf gesetzt hat, dass CureVac jetzt diesen Impfstoff entwickelt, dass das der Weg aus der Pandemie ist. Und da haben auch die ganzen Investoren drauf gesetzt. Und natürlich auch viele Kleinanlegerinnen und Anleger, die haben ein bisschen spekuliert und gewettet, weil es eben noch nichts dahinter gab.
Was hat denn das Ingemar eigentlich mit diesem Unternehmen gemacht? Also dieser ganze Hype, dieses viele Geld, dieses Spekulieren an der Börse auch. Also das sind ja nicht nur die großen Investoren, sondern ich bin mir relativ sicher, dass da auch eine ganze Menge Kleinanleger ihr Geld reingesteckt haben, weil das Vertrauen riesig war. Also ein schwäbisches Biotech-Unternehmen, also das ist doch eine solide Basis für gute Gewinne und die dann auch noch potenziell schnell zu machen waren. Abnehmer waren schon zu Genüge da. Was hat das in diesem Unternehmen ausgelöst? Weil wir wissen ja auch, dass bei CureVac man zu dieser Zeit auch nicht so freigebig war, unbedingt viel zu erzählen. Also so richtig klar, was da eigentlich abging zu der Zeit, war es nicht.
Nee, die sind an der Nasdaq gelistet, eine amerikanische Börse, da haben die relativ strenge Regularien. Dann 25 Milliarden Dollar wert vorübergehend von davor sowas wie 1,5 Milliarden, da ging es voll durch die Decke. Und das Unternehmen war da relativ wortkarg immer. Die müssen natürlich vorsichtig sein mit diesen Vorgaben der Börse. Die dürfen da nichts rauslassen, was dann zu großen Kursschwankungen führen könnte. Die waren aber auch natürlich immer vorsichtig oder mussten vorsichtig sein. Also in so einer Entwicklung kann viel gut laufen bei den Studien. Da kann auch viel schlecht laufen. Bevor man so Studien ausgewertet hat, kann man das nie genau vorhersehen. Und dementsprechend haben die eigentlich ja nur publiziert, was sie wussten und nicht, was sie nicht wussten. Mhm. Also da war viel Hoffnung bei Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern dabei und bei Großen.
Mhm. Und wir haben gesagt, über 100 Dollar war die Aktie wert. Was ist sie heute wert?
Also das ganze Unternehmen war ja mal über 20 Milliarden Dollar wert und jetzt nur noch grob 700 Millionen. Und eine Aktie war mal am Allzeithoch knapp über 150 Dollar wert, jetzt nur noch um die 3 Dollar. Also diese ganzen Werte sind sowas von abgestürzt. Da sind Verluste von 97, 98%. Das ist schon ein gigantischer Absturz. Da ist wirklich viel Geld verloren gegangen. Jetzt sind es eben noch Unternehmenswert knapp 700 Millionen Dollar. Also diese deutsche Beteiligung an CureVac, da haben die ja 300 Millionen Euro gezahlt, Steuergelder wohlgemerkt. Das war kurzzeitig auch ein Riesenerfolg. Die waren das X-fache wert, also über das Zehnfache. Wenn man allerdings jetzt noch drauf schaut, also Deutschland, die Regierung hält, um genau zu sein, 13,3% an CureVac. Bei einem Börsenwert von jetzt knapp 700 Millionen Dollar sind das eben so um die 90 Millionen Dollar, also ungefähr nur noch 80 Millionen Euro. Also aus diesen 300 Millionen Euro Steuergeldern sind bei CureVac Beteiligung nur noch 80 geworden.
Da ist eine Menge Steuergeld verloren gegangen, muss man sagen.
Wobei ich da, das ist schon auch wichtig zu sehen, anmerken möchte, das geht nicht nur CureVac so. Also in diesem Corona-Hype waren auch BioNTech und Moderna, die ja sehr erfolgreich waren, auch viel höher. Also die sind jetzt auch nur noch bei so einem Viertel oder Fünftel, also nur noch bei, also ja, sagen wir bei 70, 80% weniger als zum Allzeithoch.
Ja, also da ist eine Menge Geld verbrannt worden und verloren gegangen. Und Grund dafür ist die große Wendung, also die kam im Frühjahr 2021, da wurde nämlich klar, der CureVac-Impfstoff gegen Corona, der kommt nicht.
Da kamen dann schon so langsam die ersten Daten raus, sah nicht gut aus. Das war natürlich sehr schlecht für den Aktienwert, aber war natürlich auch schlecht fürs Unternehmen. Die hatten gesehen, die Impfstoffdaten sind nicht gut, die Wirksamkeit ist viel geringer als bei BioNTech oder Moderna. Der Schutz ist auch viel geringer. Also das, was man sich erhofft hat, hat dann eigentlich nicht zugetroffen.
Und genau zu der Zeit war ich ja dann auch im Rahmen meines Podcasts Corona-Helfer bei der schon damals der Unternehmenssprecherin, nämlich bei Frau Dr. Sarah Faki. Da haben wir ein Gespräch geführt. Das war kurz nachdem klar wurde, dass diese Daten rauskamen. Es war ja wirklich auch niederschmetternd, auch hier für die Öffentlichkeit in Baden-Württemberg, in Deutschland, dass eben dieser CureVac-Impfstoff nicht so wirksam ist, wie alle sich das erhofft hatten. Und ich bin kurz danach dann zu ihr gefahren. Das Gespräch kann man auch nachhören im Podcast Corona-Helfer, das haben wir für euch verlinkt. Und hier kommt mal so ein kleiner Auszug aus diesem Gespräch mit Sarah Faki im August 2021.
Es ist mir wirklich wichtig zu sagen, das Projekt ist nicht gescheitert. Der Impfstoff ist nicht gescheitert, die Technologie ist nicht gescheitert. Also wir kämpfen weiter. Es ist ein ganz klarer Benefit, den wir sehen, sowohl in dem Impfstoff, den wir jetzt in der Entwicklung haben, als auch in den weiteren Impfstoffen, die wir haben und auch den weiteren Kandidaten in unserer generellen Pipeline. CureVac und alle anderen Unternehmen waren auf diese Pandemie nicht vorbereitet, aber sie treffen irgendwann die Entscheidung, wir gehen all in mit allem, was wir haben. Und dann ist es natürlich der Moment, wo sie sagen, so, das ist nicht gescheitert, jetzt erst recht.
Das ist die Unternehmenssprecherin Sarah Faki 2021. Wie gesagt, das ganze Gespräch gibt es dann im Podcast Corona-Helferin. Könnt ihr dann nachhören. Ist auch ein spannendes Dokument aus der Zeit. Da sieht man aber, die sind wirklich vollkommen ins Risiko gegangen. Und als dann diese Studie rauskam, da gab es dann zwar noch so eine geringe Hoffnung, dass eben der Wirkstoff noch vielleicht noch zur Marktreife kommen könnte. Aber eigentlich war allen schon klar, das wird wahrscheinlich nichts mehr.
Die hatten ja die Hoffnung vorübergehend, dass der wenigstens für junge Menschen zugelassen werden kann. Also die Wirksamkeit bis 60 war wohl relativ gut. Wenn man älter war, dann wohl nicht mehr. Und das war so die Absicht, wenigstens für bestimmte Bevölkerungsgruppen doch noch die Zulassung zu bekommen. Mhm. Und das war ja auch so ein bisschen die Vorstellung, die die großen Investoren dahinter hatten. Also wenn schon nicht für alle, dann doch wenigstens irgendwas. Und deswegen hatten die quasi ja auch den Anspruch, dieser Impfstoff muss stabil sein, zum Beispiel auch bei höheren Temperaturen. Also während der Impfstoff von BioNTech zum Beispiel bei minus 70 Grad gekühlt werden muss, war der von CureVac bei Kühlschranktemperatur lagerbar. Und das ist natürlich sinnvoll, wenn man den weit transportieren muss, in zum Beispiel wärmere Länder. Klassisches Beispiel Afrika. Und das andere Ding war ja auch, der muss günstig sein. Und der war auch relativ günstig. Da war ja ein kleines bisschen weniger mRNA drin in dem Impfstoff als bei den anderen. Und deswegen hat der weniger mRNA gebraucht und war dadurch auch günstiger.
Wir fragen gleich mal die SWR Wissenschaftsredaktion, woran hat es denn genau gelegen, aus wissenschaftlicher, aus biologischer Sicht, dass der CureVac-mRNA-Wirkstoff gegen Corona, dass der nicht gewirkt hat?
CureVac hatte von Anfang an Probleme mit starken Nebenwirkungen. Das Tübinger Unternehmen musste deswegen die Dosis des Impfstoffs reduzieren, um die starken Impfreaktionen zu verhindern. Doch warum konnten die Konkurrenten mehr mRNA in ihren Impfstoff packen? Ein Grund ist das Design des Impfstoffs. Die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und CureVac sind unterschiedlich aufgebaut. BioNTech hatte eine der vier zentralen Bausteine der mRNA gezielt chemisch verändert. CureVac hatte dagegen betont, die Bausteine nicht zu verändern, hat immer wieder von natürlicher mRNA gesprochen. Dieser Verzicht auf die angepasste mRNA war aber nach Ansicht vieler Fachleute der entscheidende Fehler von CureVac. Denn das hat Folgen. Das Immunsystem reagiert viel stärker, wenn die mRNA nicht angepasst wurde, wie bei CureVac. Und daher gibt es dann auch starke Impfreaktionen. Diese schnelle Reaktion ist aber nicht erwünscht. Das Immunsystem soll erst reagieren, wenn der Körper aus der mRNA Coronavirus-Teile hergestellt hat, um dann das Immunsystem zu trainieren. Der Körper braucht also Zeit. Auch deshalb haben Konkurrenten wie BioNTech die mRNA verändert. So hatte Nobelpreisträgerin Katalin Karikó schon 2005 herausgefunden, dass das Immunsystem die leicht veränderte mRNA besser akzeptiert. Heißt, die Dosis kann höher sein. Und das ist ein klarer Vorteil, auf den CureVac verzichtet hat oder wohl wegen fehlender Patente verzichten musste. Das Wissen von Nobelpreisträgerin Karikó konnte BioNTech direkt nutzen. Sie hat in Mainz bei BioNTech während der Pandemie gearbeitet und wollte ursprünglich auch mal nach Tübingen zu CureVac, hatte sich aber lange vor der Pandemie für Mainz entschieden. Und vielleicht war auch das der zentrale Faktor für den schwächeren Impfstoff von CureVac.
Ja, soweit Pascal Kiss aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, also Temperatur, dann die Dosis, die Verpackung, all diese Dinge haben eine Rolle gespielt. Hat man bei CureVac vielleicht dann auch zu viel auf einmal gewollt?
Zu viel auf einmal gewollt ist eine Möglichkeit. Zu viel auf einmal versprochen ist vielleicht die andere. Versprochen haben sie ja nie was. Aber es war klar, da läuft viel. Und sie haben sich alle Mühe gegeben. Sie haben ja wirklich, wir haben es vorhin gehört, sie sind all in gegangen, haben all ihr Geld da reingesteckt. Studien, die international durchgeführt werden, mit saumäßig vielen Probandinnen und Probanden. Ja. Und Forschung, die sind einfach teuer. Das ganze Geld der Bill und Melinda Gates Stiftung war drin. Das ganze Geld vom Börsengang war drin. Das ganze Geld von Dietmar Hopp, was er da vorher reingesteckt hat. Die Bundesregierung mit 300 Millionen Euro, die sich beteiligt hat. Dann war da noch GlaxoSmithKline, die auch noch Geld reingesteckt haben, die ein wichtiger Kooperationspartner sind.
Ja, das war das Pendant praktisch wie bei BioNTech, die mit Pfizer kooperiert haben, hat, oder das ist ja nach wie vor so, CureVac mit GlaxoSmithKline kooperiert. Ja, nur, dass die nichts davon hatten bisher. Da gibt es ja noch eine Geschichte dahinter, wenn man aufs Geld schaut, denn mit der Nachricht, der Impfstoff wird wahrscheinlich nicht zur Marktreife gelangen, niemals zugelassen werden, ging der Börsenkurs auf eine noch nie gesehene Talfahrt zu den um die $3, die die Aktie jetzt wert ist, von Allzeithoch $150. Dann ging es los mit den roten Zahlen. Es gab ja dann aber noch so ein bisschen die Hoffnung, naja, im Herbst 21 gibt es vielleicht eine zweite Generation Impfstoff und da könnte CureVac dann ganz in Ruhe nochmal vielleicht einen Impfstoff entwickeln. Warum hat das nicht geklappt?
Gute Frage. Sie haben ja aus Ihren Fehlern natürlich auch gelernt. Also eine Sache war ja eben diese Verpackung mit der, ich nenne es mal, modifizierten, natürlichen und unmodifizierten Verpackung. Da wollten die umstellen. Bei der zweiten Generation hat es offensichtlich noch nicht hingehauen. Da arbeiten die jetzt gerade dran.
Die ganzen Investoren, die du schon genannt hast, die steckten da drin. Der Börsenkurs ist ja dann nach der schlechten Nachricht wirklich auf Talfahrt gegangen. Aber da gibt's noch einen Namen, so einen sehr klingenden, von dem wir inzwischen ja auch wissen, der hat noch ganz andere Sachen gekauft, nämlich zum Beispiel Twitter. Und das ist Elon Musk. Auch der war in Tübingen.
Ja, das ist wirklich eine witzige Geschichte, würde ich sagen. Also Elon Musk war ja mal wirklich der reichste Mensch der Welt. Das muss man sich vorstellen, der reichste Mensch der Welt kommt nach Tübingen. Der wurde da gefeiert wie ein Popstar. Also da waren Fotografen da, da waren Fans da, da waren einfach Menschen mit ihren Teslas. Die sind da einfach hingefahren, weil da Elon Musk hinkommt. Das war abgefahren. Popstar in Tübingen.
Warst du dabei?
Nee, ich war nicht dabei. Ich habe Fotos gesehen.
Ein Event.
Ja, wirklich. Ja. Es war auch so Stadtgespräch.
Was hat Elon Musk denn gewollt in Tübingen? Also was war denn damals der Hintergrund? Warum ist er gekommen?
Da war natürlich dann wieder die Gerüchteküche am Brodeln. Ähnlich wie mit Donald Trump. Wollte der es kaufen? Nee. Elon Musk, will der das jetzt kaufen? Nee, auch nicht. Aber der war da auch für eine Kooperation. Also so wie CureVac mit GSK, mit GlaxoSmithKline kooperiert, so kooperiert CureVac tatsächlich auch mit Tesla, also mit einem der Unternehmen, an dem Elon Musk beteiligt ist.
Wenn wir nochmal zurückgehen, Anfang 2021, da war die Hoffnung noch sehr, sehr groß. Dann gab es aber auch schon eine Menge Gerede um CureVac und da war der damals schon Ex-CEO Ingmar Hoerr und Unternehmensgründer bei Wolfgang Heim bei uns in SWR 1, Leute, am 20. Januar 2021.
Was ganz wichtig war für CureVac, dass technologisch alles gemacht wird, einen sehr, sehr guten Impfstoff zu machen, also niedrige Dosierung, wenig Nebenwirkungen und auch geringe Kühlung. Und da wurde einfach Arbeit investiert in die sogenannte präklinische Entwicklung, bevor man dann in die Klinik gegangen ist.
Wobei natürlich auch CureVac Leute, also wir hatten Herrn Haas, den CureVac Vorstandsvorsitzenden da, und wenn ich es richtig in Erinnerung hat, ging er schon davon aus, dass im ersten Quartal des Jahres 2021 man mit dem Impfen anfangen kann.
Schauen wir mal. Also das ist letztlich, die sagen ja zweites Quartal, Anfang zweiten Quartals, muss man mal sehen. Aber natürlich tun alle dafür alles, dass das wirklich schnell geht jetzt.
Ja. Weil der Druck natürlich auch, der mediale, öffentliche, politische Druck auch entsprechend hoch ist.
Ach, ich sehe gar nicht mal so den medialen Druck so arg, sondern wir wollen ja was tun. Ja, es ist ja, es treibt uns ja alle an, dass wir was wirklich diese Pandemie eindämmen wollen. Und da braucht es die Medien gar nicht. Also wir sind auch so eingespurt, dass wir so schnell wie es geht das machen wollen.
Also Tagesschau DE hat gemeldet, im Vergleich zu BioNTech und Moderna hätte der CureVac-Impfstoff weniger Antikörper gebildet und möglicherweise auch höhere Nebenwirkungen.
Auch da kann ich nichts dazu sagen. Ja, das müssen Sie dann den Herrn Haas fragen.
Hier hört man den Ingmar Hörr im Gespräch in SWR1 Leute und man merkt erstmal an den kritischen Nachfragen von SWR-Moderator Wolfgang Heim, aber auch an der ganzen Lage, das sah vielleicht schon damals nicht so gut aus.
Der wusste ja, nehme ich mal an, gar nicht so viel. Sagt er ja auch, der war da schon raus. Aber hat eben auch gewusst, er kann jetzt nichts versprechen, was da nicht kommt. Also das, was ja eben auch CureVac eigentlich gemacht hat. Auch wenn von außen eben alle gesagt haben, boah, da kommt was Großes, da stecken wir jetzt unser Geld rein, unsere Hoffnung.
Ja, also zu der Zeit im Januar 21 zogen die dunklen Wolken schon auf. Ingmar Hörr, das ist ja auch so ein Name, der immer wieder durch die Medien gegeistert ist. Auch der hat ja persönlich eine ziemlich tragische Geschichte, die unmittelbar und untrennbar mit CureVac verbunden ist.
Tragisch trifft's wirklich. Für ihn, für CureVac, würde ich sagen. Im März 2020,
also knapp ein Jahr vor dem Gespräch, was wir gerade gehört haben,
war er für wenige Tage wieder CEO, nachdem er es eine Weile nicht gewesen war, hatte dann aber einen Hirnschlag, Hirnblutung, Aneurysma und war dann wirklich nach wenigen Tagen wieder raus.
Ich glaube sogar auf einer Reise, Geschäftsreise, irgendwo im Hotel.
Richtig, nach Berlin, wirklich in Verhandlungen mit der Regierung und war dann wochenlang im Koma. Und das ist eine tragische Geschichte mit Ingmar Hörr, mit CureVac, mit KGB, also wirklich fast schon Hollywood-reif. Er lag dann wochenlang im Koma, ist dann nach diesem wochenlangen Koma so langsam wieder aufgewacht, war so ein bisschen im Delirium, halb wach, halb schläfrig, kann sich auch nicht an alles erinnern, hat also das Aneurysma hat auch sein Gedächtnis in Mitleidenschaft gezogen und hört dann nur, wie sich Pflegerinnen und Pfleger auf Russisch unterhalten. Und klar, Pflegekräfte können auch mal aus Europa oder aus Russland kommen und unterhalten sich auf Russisch. Dazu kam aber, dass die ihn auch noch mit falschem Namen angesprochen haben. Und er, orientierungslos, weiß nicht, wo er ist, was los ist, dachte sich dann, der KGB hätte ihn entführt.
Wie kam es dazu? War das wirklich seinem Zustand geschuldet?
So interpretiere ich es auch. Also er wusste nicht, wo er ist. Er hat nur gemerkt, die reden Russisch, die nennen mich falsch. Mhm. Da stimmt irgendwas nicht.
Auf jeden Fall auch eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Er war einer der Gründer und der führenden Köpfe bei CureVac. Was ist denn an seiner Person so zentral? Warum war er so wichtig?
Er war Gründer, er war führender Kopf, er war Vordenker. Ich würde auch sagen, er war eine Art Kapitän dieses Schiffs CureVac zu dem Zeitpunkt. Und auf einmal ist dieses Schiff in rauer See, in der Pandemie, und auf einmal ist dieses Schiff eines der wichtigsten Schiffe der Welt und auf einmal fällt eben der Kapitän aus. Und dann ist dieses Schiff natürlich erstmal orientierungslos.
Wie ist denn seine Rolle jetzt heute in dem Unternehmen? Also macht er überhaupt operativ noch was?
Nee. Nach seinem Hirnschlag hat er sich wirklich rausgezogen, war auch in den Medien sehr wenig, hat seine Geschichte erzählt, hat sich aber dann bei CureVac rausgehalten und sagt, ich weiß es nicht, aber er muss ja auch unglaublich viel Stress und Druck gehabt haben. Wahrscheinlich ist es gesünder.
Wie würdest du denn diese Auswirkungen jetzt auch der Geschichte von Ingmar Hörr auf die Geschichte von CureVac, wie würdest du das einschätzen? Also würde es CureVac vielleicht heute anders gehen, wenn ihm das nicht passiert wäre, damals im Hotel in Berlin?
Das ist eine interessante Frage, frage ich mich auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass es anders wäre. Natürlich reine Spekulation, aber er war einfach der Forscher mit mRNA ums Jahr 2000 ja schon rum. Ja. Hat da jahrelang geforscht, war der CEO, war der Gründer, war Wissenschaftler selber. Und dieser, ich habe ihn gerade Kapitän genannt, in dem Moment, in dem das Unternehmen so stark im Fokus steht wie noch nie, so wichtig wird für ja wirklich die ganze Welt wie noch nie, da fällt diese Führungsfigur aus, kurzzeitig ja auch ohne Ersatz. Hm. Wie geht's weiter?
Ja.
Und möglicherweise hat das denen dann gefehlt.
Er hat ja angefangen mit der mRNA-Technologie eigentlich für die Krebsforschung. Das war eigentlich das große Thema, bevor es dann losging mit Corona. CureVac forscht schon sehr, sehr lange an Krebstherapien. Gab es da eigentlich schon was die erreicht haben?
Also Krebs war ja so der Ursprung der mRNA-Technik. Die sind ja auch angetreten damit, dass sie besonders mit Krebs eigentlich arbeiten wollen.
Mhm.
Und sie haben es auch versucht, schon eine Weile auch vor Beginn der Pandemie, hatten die zwei Studien mit Krebs, Prostatakrebs und Lungenkrebs, mhm, und hatten da auch Studien laufen. Die waren beide aber nicht erfolgreich und da wurden dann auch eingestellt.
Also so richtig konkrete Erfolge gab es damals noch nicht. Glaubst du denn, wenn man heute mal so drauf guckt, ja, wenn man diesen riesen Aufstieg auch mit so viel Geld und dann auch diesen gigantischen Fall sowohl wissenschaftlich muss man erstmal sagen, wobei man da nicht genau weiß, wir können ja nicht in die Labore schauen, wie weit sind die mit was und da werden die sich auch in Schweigen hüllen, aber auch eben finanziell wäre es wahrscheinlich in der Nachschau vielleicht etwas gesünder gewesen, man hätte sich einfach auf diese Krebstherapie in Tübingen spezialisiert und es dabei belassen und wäre ein gesundes, aber dafür etwas kleineres Biotech-Unternehmen geblieben?
Möglich. Also es war ja schon eine kleine Explosion für CureVac. Die haben jetzt ja auch knapp 1000 Beschäftigte. Und für ein Unternehmen, das eigentlich ja noch kein Produkt am Markt hat, ist das ja schon riesig. In der Biotech-Branche ist das üblich. Mhm. Da wird immer sehr viel Geld investiert. Jetzt ist CureVac allerdings auch schon wieder dabei, sich so ein klein wenig zu verkleinern.
Ganz aktuell jetzt, ja.
Genau. Und passen sich quasi den Gegebenheiten wieder an.
Viel Geld für viel Forschung, aber wenig Ertrag, muss man da aktuell sagen. Du hast gesagt, ein Stück weit ist es normal, aber so irgendwelche Patente oder irgendwas, ist da vielleicht was rausgesprungen bei CureVac bisher?
Das ist natürlich auch so ein heikles Thema, weil die ja klagen. Also BioNTech aus Mainz, die waren damit super erfolgreich.
Das sind die großen Gewinner gewesen.
Richtig, mhm. CureVac aus Tübingen leider nicht. CureVac sagt aber, BioNTech hätte deren Patente verletzt, deren Schutzrechte, sagen die, weil es um genau zu sein, Patente und Gebrauchsmuster geht, aber wir nennen es jetzt einfach mal Patente.
Mhm.
Und da liegen die in Deutschland, laufen gerade 8 Verfahren, in den USA sogar 10, wo CureVac BioNTech verklagt wegen Patentverletzungen.
Mhm. Wie groß ist da die Aussicht auf Erfolg? Also bisher hat CureVac ja wenig Erfolg mit seinen Klagen.
Ja, 18 sind jetzt quasi offen. Ein Verfahren davon ist auch noch offen. Da gab es aber im Dezember schon so eine erste Instanz, die entschieden hat. Und zwar war das Bundespatentgericht in München.
Mhm.
Und die haben gesagt, das Patent von CureVac ist nicht gültig. Und das war natürlich ein herber Schlag für CureVac. Und das muss da vermutlich echt für hängende Köpfe gesorgt haben.
Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die Forscherinnen und Forscher bei BioNTech offensichtlich auch ziemlich erfolgreich waren.
Ja, das nehme ich an. Also ich möchte noch nachschieben, CureVac zieht jetzt natürlich weiter vor den Bundesgerichtshof. Die akzeptieren das nicht. Aber für den Moment ist es erstmal schon eine herbe Niederlage. Und natürlich hast du recht, also die Forscherinnen und Forscher bei BioNTech, die müssen echt erfolgreich gewesen sein. Also da natürlich kurzer Exkurs, ganz bekannt eben Chefin und Chef Özlem Türeci und Ugo Sahin.
Mhm.
Aber auch, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Kotalin Koriko,
mhm,
die Nobelpreisgewinnerin Medizin 2023, also letztes Jahr, die hat ja jahrelang für BioNTech gearbeitet, nicht für CureVac.
Da hat sie sich nicht auch mal für CureVac interessiert?
Ich habe gelesen, die hat sich sogar wirklich bei CureVac beworben, wurde aber nicht genommen. Die hat nämlich, und das ist ja auch so ein wichtiger Unterschied, an dieser mRNA in einer modifizierten Hülle gearbeitet. Und CureVac hat ja eben erst an einer unmodifizierten, einer natürlichen Hülle gearbeitet.
Mhm.
Also jetzt im Nachhinein wissen wir, ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt und eben auch nicht auf Kathalin Corico, die dann bei BioNTech gelandet ist und nicht bei CureVac.
Also einige Fehlentscheidungen sind da getroffen worden, vielleicht auch ein paar tragische Verkettungen. Dann natürlich auch der Unternehmensgründer, die Ikone, die Frontfigur Ingmar Hoerr, der dann auch noch verunglückt ist. Also da ist eine Menge zusammengekommen bei CureVac. Wie ist es denn jetzt? Also wie steht es jetzt um die Firma? Was machen die jetzt gerade alles?
Ich würde sagen, als größtes Geschäftsfeld sind die in der Krebstherapie. Also die wollen mRNA-Impfstoffe für Krebs entwickeln, sind da in Studien. Mhm. Natürlich geht es weiter mit Corona und Grippe. Das ist auch ein Ding. Und haben eben ihren mRNA-Drucker. Das sind so die größten Felder, würde ich sagen.
Da hat sich ja schon nochmal einiges getan. Zum Beispiel arbeiten die ja jetzt zwangsweise natürlich auch wieder in ihrem Kerngeschäft, also mRNA-Technik, aber vielleicht nicht mehr primär in dem Impfbereich, was jetzt SARS-CoV-2 betrifft, sondern man hat sich jetzt anderen Themen zugewandt.
Ganz genau, ganz neu gehört hier die Vogelgrippe dazu. In den USA gibt es ja ein bisschen Sorge, dass Kühe an Vogelgrippe leiden könnten. Und das wäre natürlich schon ein dickes Ding, wenn das Virus von Vögeln auf Säugetiere übergegangen wäre. Dann ist natürlich der nächste Schritt zum Mensch auch nicht mehr ganz so weit. Jedenfalls wurden dort ja Teile des Virus in Milch festgestellt. Und dann haben CureVac und sein Partner GSK vor kurzem bekannt gegeben, dass sie an einem Impfstoff gegen das Vogelgrippe-Virus arbeiten und eben natürlich auf mRNA-Basis. Falls es da also zu mehr Krankheitsfällen kommen sollte, wollen die wieder früh dabei sein und vorbereitet sein.
Also so ein paar Asse scheinen sie doch noch im Ärmel zu haben da in Tübingen.
Hoffentlich. Ich meine, die Hoffnung hatten wir ja schon mal.
Also die Bundesregierung ist ja damals mit viel Geld eingestiegen bei CureVac, bekanntermaßen ohne greifbares Ergebnis. Was ist denn aus dem Vertrag, den die beiden sicherlich miteinander geschlossen haben, geworden?
Ja, dieser sogenannte Pandemiebereitschaftsvertrag mit der deutschen Bundesregierung, der ist inzwischen beendet worden, hat CureVac mitgeteilt. Das heißt, CureVac hatte ja der Bundesregierung Produktionskapazitäten für den nächsten Pandemiefall zugesichert. Diese Zusage gibt es jetzt nicht mehr. Und auch dass CureVac der Regierung Impfstoffe liefern muss, ist jetzt passé. Das kommt jetzt für mich nicht so überraschend, weil CureVac ja zurzeit noch gar keinen Impfstoff hat. Aber für mich scheint dann schon auch klar zu sein, das sind aktuelle Entwicklungen angepasst an die aktuellen Umstände. Also ich vermute, wenn CureVac mal Impfstoffe hat, könnte die Regierung da auch wieder zugreifen wollen, besonders wenn es doch noch mal eine Pandemie gibt. Ist ja alles jetzt nicht endgültig.
Ja, da darf man mal gespannt sein, wie es weitergeht bei CureVac. Du warst ja gerade da. Du hast nochmal mit der Unternehmenssprecherin Sarah Fakih gesprochen. Die haben wir ja vorhin auch schon gehört. Ich war vor 2,5 Jahren da. Wie war jetzt so dein Eindruck, als du jetzt hingegangen bist?
Gemischt, würde ich sagen. Also CureVac hat erkannt, sie müssen sich wieder verkleinern, haben Stellen gestrichen. Ich würde es fast schon sagen, normalisieren. Sie sind ein Biotech-Unternehmen, müssen Produkte entwickeln, haben schon riesige Produktionskapazitäten aufgebaut, zu große momentan noch, und passen sich jetzt dem an. Haben da natürlich auch ordentlich Druck. Man sieht das am Börsenwert. Die Leute glauben nicht mehr richtig dran. Man sieht das auch an der medialen Berichterstattung. Die gibt's eigentlich so gut wie gar nicht mehr, außer ab und zu mal, dass zum Beispiel Stellen gestrichen werden, also auch leider negative.
Da ist ja auch viel Geld verloren gegangen. Tragen die da jetzt nicht auch noch eine ganze Menge laufende Kosten mit sich rum?
Ja, genau. Also wie sie sich finanzieren, das ist natürlich eng gestrickt jetzt. Und viel Personal muss deswegen ja auch gehen.
Du hast gesprochen mit der Unternehmenssprecherin, mit Frau Dr. Sarah Fakih, und in dieses Gespräch hören wir mal rein.
Der Hype während der Pandemie war ja riesig. War das nicht vielleicht auch ein kleines bisschen zu viel? Hat der so in der Rückschau vielleicht auch sogar geschadet?
Ich glaube nicht, dass er geschadet hat. Es war natürlich für ein Unternehmen unserer Größe Anfang 2020 war es natürlich sehr viel. Aber es war auch für das Management eigentlich sehr wichtig, sofort zu sagen, da sind wir dabei. CureVac ist nach wie vor der Pionier dieser Technologie. Und es war keine Frage, dass wir dabei sind, nicht nur, weil wir die Technologien auch mit in der Hand hatten, sondern weil es natürlich auch immer eine Verantwortung ist, wenn Sie die Technologie haben. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz großes Glück gewesen, jetzt unabhängig von CureVac, dass diese Technologie quasi genau an der Grenze war von, ich sage mal, einer rein akademischen Idee, wirklich in ein echtes Medikament überführt zu werden. Und das Erstaunliche daran ist zu sehen, wie mit wirklich vereinten Kräften, weil es hatte ja, die ganze Welt hatte ja das Ziel, diesen Impfstoff zu bekommen, das tatsächlich so schnell realisiert werden konnte. Und das hat CureVac mitgerissen, auf jeden Fall, in dieser Welle. Wir mussten sehr schnell erwachsen werden, sag ich mal, als Biotech. Das sind jetzt natürlich Strukturen, die aus diesem Ausnahmezustand, aus diesem pandemischen Zustand zurückgeholt werden müssen auf unsere eigentliche Größe, auf die eigentlichen Produkte, die wir bearbeiten können und den Umfang, den wir handhaben können.
Die drei Impfstoffrichtungen, können Sie denn da ungefähr abschätzen, wann der erste Krebsimpfstoff auf den Markt kommt, wann die ersten Impfstoffe gegen Corona und Grippe auf den Markt kommen? Wie sind da gerade die Planungen?
Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen. Und da möchte man sich auch gar nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, auch insofern, als es immer sehr stark von der regulatorischen Zulassung abhängt. Also sie gehen durch die regulatorischen Prozesse. Alles, was wir machen in der klinischen Entwicklung, ist zwangsläufig in Zusammenarbeit mit den regulatorischen Behörden. Sie können keine klinische Studie machen, die nicht komplett abgeklärt und geplant ist mit den Behörden. Und das ist quasi so ein kontinuierlicher Dialog. Und so entwickelt man die Studien und so weiß man, jetzt kann man in die nächste Stufe gehen und jetzt kann man anfangen, Daten bei der Behörde einzureichen. Das ist aber ein sehr schwer vorhersehbarer Prozess. Aber das, was ich Ihnen sagen kann, ist, wir sind sowohl bei Covid als auch bei der Grippe, sind wir jetzt in einer sogenannten Phase 2. Sie fangen bei Phase 1 an und Sie gehen bis Phase 3 und dann käme quasi eine Markteinführung. Wir sind jetzt in Phase 2. Wir hatten Anfang des Jahres, haben wir sehr schöne Daten für Covid gezeigt, für die Phase 2. Das heißt, das läuft sehr gut. Grippe läuft auch weiter. Wie gesagt, in Kooperation mit GSK. Bei den Krebsimpfstoffen sind wir in Phase 1. Da haben wir eine Studie laufen für Glioblastom-Patienten. Und deswegen sehen Sie, der Fortschritt geht weiter von einer Studie in die nächste. Zu mutmaßen, wann das tatsächlich auf den Markt kommt, ist schwierig. Prinzipiell sind Onkologieentwicklungen immer ein bisschen länger, dauern immer ein bisschen länger als für Infektionskrankheiten. Hier sind wir aber eigentlich ganz gut dabei und hoffen, dass wir da auch die nächsten klinischen Studien starten können. Deswegen seien Sie mir nicht böse, wenn ich Ihnen da kein konkretes Datum nenne.
Was mich jetzt quasi so ein wenig, wenn ich mich so in Ihre Position hineinversetze, was mich besorgen würde, wäre, Sie machen hier sehr gute Arbeit, Sie haben dann gute Impfstoffe, nur sind dummerweise BioNTech oder Moderna ein halbes Jahr oder Jahr früher dran. Was macht Sie optimistisch, dass Sie es diesmal schaffen?
Also ich sage mal, unser Fokus gerade auch in der Onkologie ist deutlich breiter aufgestellt. Also Sie haben ja, Krebs ist ja im Prinzip 100 Krankheiten. Also es gibt ja nicht den einen Krebs und wer auch immer als Erster drin ist, hat das Monopol auf die Behandlung dieser Krebsart. Es ist ein wahnsinnig weites Feld, wo Sie sehr, sehr viele verschiedene Krebsarten haben, wo es immer noch keine guten Lösungen gibt für Patienten, wo Behandlungen verbessert werden können. Sie haben ja im Prinzip diesen ganzen Bereich der Immunonkologie, der schon in den letzten 10 Jahren immer wieder Fortschritte hatte. Sie haben aber auch immer wieder bestimmte Krebsarten dabei, wo die Immunonkologie auch nicht so richtig funktioniert. Und die mRNA ist jetzt ein zusätzlicher Ansatz in der Immunonkologie, wo wir denken, dass wir nochmal einen draufsetzen können in dem, was es bisher gab. Und da haben Sie so viele Möglichkeiten, einen Unterschied zu machen bei Patienten. Wir verfolgen in der Onkologie ja auch zum Beispiel zwei verschiedene Ansätze. Wir haben einmal den Ansatz, dass wir wissen, dass es verschiedene Krebsproteine gibt, anhand der Krebs identifiziert werden kann, die bei verschiedenen Patienten der gleichen Krebsart auftauchen, sogenannte Shared Antigens, die man adressieren könnte, um quasi direkt mehrere Patienten mit derselben Krebsart therapieren zu können. Und dann haben Sie diesen sehr, sehr spannenden Ansatz, der immer wichtiger wird, wo Sie auch schon die ersten Studien sehen mit mRNA, wo es wirklich um den individuellen Patienten geht. Wo quasi die Krebsart oder der Tumor eines Patienten ganz, ganz individuell charakterisiert wird und eine Therapie auf diesen Patienten zugeschnitten wird. Und da gibt es so viel noch zu verbessern, so viel zu erreichen. Ich glaube, da wäre es sehr vermessen zu sagen, dass es Monopolstellungen gibt, wie Sie das jetzt bei einer Infektionskrankheit vielleicht haben könnten. Ein ganz, ganz breites Feld mit ganz viel Potenzial.
Die verschiedenen Rechtsstreits mit BioNTech, was erhoffen Sie sich von denen?
Das ist ja in unserer Industrie, ich sage mal, relativ normale Angelegenheit, dass Patente eine wichtige Rolle spielen. Gerade auch bei Biotech-Firmen, die von Technologien leben, wo Technologie und wo Patente wirklich die Währung des Unternehmens ist, ist es relativ normal, dass es da auch ab und an mal zu Disputen kommt. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass den Beitrag, den wir geleistet haben zu den Covid-Impfstoffen, dass dieser Beitrag anerkannt wird. Denn CureVac ist natürlich seit 23 Jahren mit dabei, diese Technologie zu entwickeln, hat sehr viel Grundlagenforschung dazu betrieben, hat sehr viel dazu beigetragen, dass die Technologie weitergekommen ist, gut verstanden wird und wirklich auch benutzt werden kann. Und das ist natürlich auch im Zuge der gesamten Investitionen, die in das Unternehmen gemacht werden. Die ganze Arbeit, die 20 Jahre lang, 23 Jahre lang von unseren Mitarbeitern reingesteckt wurde, das sind ganz, ganz große Werte, die es zu schützen gilt. Und deswegen ist es uns wichtig, dass es anerkannt wird.
Ich denke natürlich wieder an Zahlen, ist klar, kann man nicht sagen. Sie sind aber optimistisch, da wird es irgendwelche Verletzungen gegeben haben und dann können Sie doch noch in tatsächlich finanzieller Form profitieren von den Gewinnen von BioNTech, richtig?
Also wenn tatsächlich entschieden wird vom Gericht, dass es eine Patentverletzung gegeben hat. BioNTech und wir haben da unterschiedliche Auffassungen. Auch das liegt völlig in der Natur der Sache. Und deswegen haben wir ein Gericht gefragt, das zu entscheiden. Ist völlig okay. Dann gäbe es natürlich auch entsprechende Zahlungen. Und das wär Geld, was wir reinvestieren würden in unsere Pipeline, in unsere Entwicklung, in unsere klinische Forschung. Und was wir natürlich dazu nutzen wollen würden, diese Technologie breiter verfügbar zu machen in unseren Entwicklungen. Aber wie die Gerichte entscheiden, wage ich nicht, mich darüber zu äußern.
Das ist Sarah Farki, Unternehmenssprecherin von CureVac, im Gespräch mit dir, Ingemar. Und das ist jetzt schon ein wenig her und seitdem hat sich ja nochmal einiges geändert. Anfang Juli, also vor wenigen Tagen, gab es bei CureVac in Tübingen wieder mal, muss man sagen, ein regelrechtes Beben. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es seine wichtigsten und größten Arbeitsfelder, nämlich die gesamte Impfstoffentwicklung, an seinen bisherigen Partner, den Pharma-Riesen GlaxoSmithKline, abgibt und dass rund 330 Beschäftigte gehen müssen. Ingemar, was ist da los?
Ja, die beiden Neuigkeiten hängen zusammen. CureVac ist ja groß und bekannt geworden mit der Forschung an einem Impfstoff gegen Covid und wollte als nächstes auch gegen Grippe und auch ganz aktuell Vogelgrippe Impfstoffe entwickeln. Daraus wird jetzt erstmal nichts, weil CureVac diese Bereiche an den Partner GSK verkauft hat. Also alle Rechte an den bisherigen Forschungen, Entwicklungen und Kandidaten. Mhm. Die bisherigen Patente bleiben bei CureVac. Die wollen da noch Gewinn an möglichen Impfstoffen, Beteiligungen bekommen.
Mhm. Aber das sind ja quasi die Aushängeschilder von CureVac. Also wie viel Geld haben die denn jetzt von GlaxoSmithKline, also von GSK, dafür bekommen?
Also erstmal sicher im Voraus kriegen sie 400 Millionen Euro, also wirklich viel. Je nachdem, wie sich dann die Kandidaten weiterentwickeln, kann nochmal bis zu 1 Milliarde Euro obendrauf kommen. Plus auch mögliche Lizenzzahlungen, die sind dann aber erfolgsabhängig.
Ach so, also so viel Geld bekommen die bei CureVac und müssen dann trotzdem so viele Leute rausschmeißen. Also von 150 war ja die Rede gewesen, das war vor einigen Wochen. Jetzt sind aber 330 draus geworden, das ist ja eine ganz andere Hausnummer.
Ja, scheint erstmal wie ein Gegensatz für dich, für mich auch. Deswegen habe ich das auch den CureVac-Chef Alexander Zehnder gefragt. Der hat gesagt, dass jetzt große Bereiche wegfallen und sie dadurch eben weniger Leute brauchen. Er meinte aber auch, dass dann in Tübingen immer noch mehrere hundert Menschen arbeiten.
Der Standort Tübingen ist natürlich betroffen. Es ist unser Headquarter und 90% der Leute arbeiten bei uns in Tübingen. Auf einer Seite ist CureVac natürlich in dieser Pandemiephase extrem schnell gewachsen und extrem stark gewachsen. Wir sind innerhalb von kurzer Zeit von 300 bis über 1000 Leute gewachsen, haben sehr viel Pandemieinfrastruktur aufgebaut und im Nachhinein wahrscheinlich zu viel. Und Teil der Korrektur, die wir jetzt machen, ist jetzt ein bisschen dieses zu korrigieren. Und wir wollen das machen aus einer Position der Stärke heraus. Ist natürlich nie einfach, ist uns auch schwer gefallen. Aber ich glaube, es ist ein Schritt, der notwendig ist, um auch die langfristige Sicherheit von CureVac in Tübingen zu stärken.
Weil jetzt fast ein Drittel der Beschäftigten gehen muss, spart das Unternehmen wohl jährlich mehrere Millionen Euro an Kosten. Und klar, der Chef betont da den positiven Aspekt, nämlich dass CureVac dadurch für die nächsten 4 Jahre erstmal sicher finanziert ist. typisch für Biotech, sagt er, sind sonst nur 1,5 Jahre.
Mhm. Ja, bei CureVac gibt es aber eine Besonderheit. Da hängt ja auch Steuergeld drin. Zum Beispiel für die Forschung, für Unternehmensanteile, früher für die Produktionskapazitäten. Also aus einem Covid-Impfstoff wird jetzt ja bei CureVac nichts mehr. Müssten die dieses Steuergeld nicht eigentlich jetzt zurückzahlen?
Nee, das nicht. Also da muss man sagen, die Unternehmensanteile, die gehören ja noch der Bundesrepublik. Das restliche Geld, das ist tatsächlich erstmal weg. Die Forschungsergebnisse nutzt das Unternehmen ja noch, um zum Beispiel Krebsbehandlungen zu erforschen. Was mich überrascht hat, war, dass die Regierung von CureVacs Plänen wusste. Auch die Beteiligungsgesellschaft von Dietmar Hopp namens Dievini hat das laut Zehnder gewusst.
Das haben sie natürlich, weil sowohl Dievini als auch die deutsche Regierung sitzen bei uns im Aufsichtsrat. Das heißt, die waren jederzeit voll informiert über die Strategie und haben das auch mitgetragen.
Ja, das ist der CureVac-CEO Alexander Zehnder. Jetzt fällt die Forschung an Covid und Grippe ja weg. Die Arbeit übernimmt der Kooperationspartner GSK. Was macht CureVac denn jetzt überhaupt noch?
Das hat wieder der CEO Alexander Zehnder selbst ganz gut zusammengefasst, finde ich.
Wir haben eigentlich zwei Hauptstandpunkte. Eines ist die Onkologie, das zweite ist Infektiologie, also außerhalb von Covid und Flu, weil dort hat sich die Plattform schon bewährt.
Und klar, den mRNA-Drucker gibt's auch noch und damit hängt dann auch zusammen die individuelle Medizin.
Also Ingemar, das ist so ganz aktuell jetzt der Stand, wie sieht's bei CureVac aus? Und dann gibt's da ja auch noch nach wie vor diesen Rechtsstreit zwischen CureVac und BioNTech um Patentrechte am mRNA-Impfstoff. Die Unternehmenssprecherin Sarah Farki, die klang ja in eurem Gespräch vorhin noch recht optimistisch. Wie ist da deine Einschätzung, Ingemar?
Lässt sich eigentlich kaum sagen. Ja. Vor kurzem habe ich den Spruch gelernt, vor deutschen Gerichten ist man auf hoher See. Nee, den Spruch habe ich vergessen schon wieder.
Okay. Also auf der anderen Seite ist es ja auch schon recht konkret. Also es ist ja so ein bisschen nach dem Motto, wenn man sie jetzt hört, also die Haltung hat sich ein bisschen verändert. Man ist etwas bescheidener geworden bei CureVac, weil man auch musste. Aber auf der anderen Seite ist man noch jetzt auch ein bisschen konkreter, auch wieder dabei, Dinge auf die Bahn zu kriegen. Das große Thema ist da Krebs. Wo siehst du da jetzt den Plan für CureVac, was die jetzt machen werden?
Krebs, da hat der aktuelle CEO, also Chef von CureVac, Alexander Zehnder, gesagt, Krebs wird kein Todesurteil mehr sein. Also schon eine vollmundige Aussage, finde ich. Mhm. Der Impfstoff ist für 2028 angekündigt, also noch eine Weile hin. Aber man muss ja eben auch sagen, es gab ja schon zwei andere Studien mit Krebsimpfstoffen vor der Pandemie. Lungenkrebs und Prostatakrebs, die erfolglos waren. Jetzt läuft es hoffentlich besser, aber man weiß es nicht.
Und dann sind wir ja auch nochmal bei dem ganz großen Besuch, der damals in Tübingen eintraf, nämlich bei Elon Musk. Mit dem läuft schon auch noch eine Kooperation.
Genau, für diesen mRNA-Drucker. Tesla baut nämlich einen mRNA-Drucker oder Printer. Und die Technik kommt dabei von Tesla Automation, also einer Tochter von dem großen Autobauer Tesla. Und das, was dabei rauskommt, die Biotech, das kommt von CureVac. Und in diesem mRNA-Drucker, der ist ungefähr so groß wie ein Klassenzimmer, da drucken die mRNA. Also ich stelle es mir vor, ein bisschen wie so ein 3D-Drucker. Dann bauen die da eben so kleine Figuren. Aber die machen das eben auf, ich nenne es mal, Nano-Ebene und bauen wirklich mRNA zusammen.
Das ist ja eines der Dinge, die jetzt tatsächlich noch aktuell sind und aus denen vielleicht heraus auch nochmal Ergebnisse kommen könnten von CureVac.
Und der hängt ja auch eng zusammen mit Krebstherapien, weil dieser mRNA-Drucker, der macht kleine Dosenanzahlen, also der macht jetzt nicht Millionen von Impfstoffdosen, sondern weniger und auch relativ schnell und die basteln das dann eben mit diesem Drucker relativ individuell. Und Krebs ist ja oft sehr individuell, manchmal kann man es ein bisschen verallgemeinern, manchmal nicht. Und deswegen passt der genau da rein, dann können die für Menschen auch fast schon maßgeschneidert Krebsimpfstoffe herstellen oder eben nach Krebstyp dann in geringeren Anzahlen.
Also es bleibt spannend und da müssen wir mal schauen, ob das bis 2028 wirklich noch was wird. Ich würde sagen, wir bleiben dran an der CureVac-Story. Vielen Dank, Ingemar, dass du mitgemacht hast.
Sehr gerne, danke dir, Nabil.
Alle Folgen des Podcasts Corona, was ist geblieben, findet ihr in der ARD Audiothek, zum Beispiel die Folge mit Professor Tobias Renner von der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Ambulanz in Tübingen, die sich seit der Corona-Pandemie vor Arbeit kaum noch retten kann, weil viele Kinder und Jugendliche eben bis heute psychisch sehr stark unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden. Oder die Geschichte von Sandra Lusiak, einer jungen Frau, die von Long-Covid betroffen ist und die wir jetzt 3 Jahre nach ihrer ersten Diagnose zum zweiten Mal getroffen haben. Im Podcast erzählt sie, was sie mit Long-Covid schon alles erleben musste und wie es ihr heute geht. Das und mehr gibt's dann bei uns in der ARD-Audiothek zum Nachhören.
Corona, was ist geblieben? Ein Podcast des SWR. Konzept und Moderation Nabil Atassi. Sounddesign Marte Stoic. Grafik und Distribution Scarlett Messing. Redaktion im SWR Manuel Dörflinger und Carola Oldenkott. Alle Folgen jetzt anhören in der ARD Audiothek und auf swr1.de.
Und wenn ihr noch mehr Wissen hören wollt, dann habe ich hier noch einen guten Podcast für euch.
Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen?
Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.
Schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen? Welche Farbe haben Zebras denn nun?
Witzige Nerd-Themen, kurioses Wissen, Zeug, was ihr nie wieder braucht, worüber ihr aber definitiv immer wieder sprechen könnt.
Bei Fakt Up gehen wir diesen Sachen auf den Grund. Bei uns bekommt ihr immer die aktuellsten News aus der Wissenschaft und definitiv was zum Lachen.
Und nebenbei, etwas lernen könnt ihr natürlich auch.
Fakt Up, eine Woche Wissenschaft, gibt's immer freitags. Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.